guten Morgen von meiner Seite. Wir schauen uns das heute das Leben von zwei Männern an. Die hatten bestimmte Gemeinsamkeiten. Beide waren Landwirte. Und sie hatten auch ganz bestimmte Unterschiede, die sicherlich sehr deutlich sind. Und das finden wir dann auch bald raus. Von dem ersten Mann, der taucht immer Gleichnis auf, und zwar das Gleichnis steht in Lukas 12, 16 bis 21. Und da steht, Lukas 12, Vers 16 bis 21, Jesus sagte ihnen ein Gleichnis. Das Feld eines Mannes hatte viel Frucht getragen, und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen. Und will darin alles, was mir gewachsen ist, und meine Güter aufspeichern. Und will zu meiner Seele sagen, Seele, du hast einen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr, in dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird gehören, was du bereitet hast. So geht es dem, der sich Schätze sammelt und nicht reich ist bei Gott. Generell finden wir im Alten Testament wenig Gleichnisse. Jesus selber benutzt es oft in seiner Verkündigung, diese bildhafte Vergleiche für Dinge und Begebenheiten, um Wirklichkeiten weiterzugeben aus dem Glauben und aus dem geistlichen Bereich. Und in der Geschichte, da geht es jetzt praktisch um diese reichen Bauern. Und der Reichtum muss im ersten Moment nicht schlecht sein, also auch der Hiob wird nach bestandener Prüfung mit materiellem Besitz beschenkt. Es lässt sich aber kein genereller Maßstab ableiten, ob jetzt ein Reicher von Gott beschenkt ist und ein Armer zwangsläufig ein schlechter oder böser Mensch. So oder so ähnliche Ansichten vertraten ja die Pharisäer. Es ist gut möglich, dass der reiche Kornbauer ein fleißiger Mann war. Jedenfalls hatte er ausreichend Landbesitz, er hat auf seine Äcker gesät, er hat sie gepflegt und Gott hat ihm eine reiche Ernte geschenkt. Aber für diesen Mann scheint Gott keine Priorität zu haben. Die reich tragenden Felder hingegen schon. Denn was soll er jetzt machen mit den ganzen Früchten seiner Ernte? Seine Welt, sie dreht sich um ihn selber. Es sind seine Äcker, es ist seine Ernte, seine Scheune. Und die will er jetzt abreißen und größere bauen. Und es geht um seine Zukunft, für die er seiner Meinung nach endgültig ausgesorgt hat. Aber leider, er kommt ja gar nicht dazu, größere Scheune zu bauen. Denn die Frage bleibt, wenn der reiche Mann in der Nacht stirbt, was bringt ihm sein Reichtum und seine ganze Pläne? Seine Felder werden andere ernten, von seinen Früchten werden sie satt und der reiche Kornbauer wird mit leeren Händen vor Gott treten. Wie viel hatte eigentlich der zweite Bauer, den wir uns heute Morgen anschauen, bevor Gott zu ihm sprach? Das war Abraham. Ob auch er feste Pläne für seine Zukunft hatte. Er hatte einen Bruder, den Nahor, und ein anderer Bruder, Haran, war schon gestorben. Der hat den Sohn hinterlassen mit dem Namen Lot. Als der Abraham selber auf die Welt kommt, ist sein Vater bereits 70 Jahre alt. Trotzdem lebt Abraham mit seinem Vater Terach und seinem Bruder Nahor viele Jahre zusammen, und als danach Gott zu ihm spricht, ist Abraham schon 75 Jahre alt. Seine Frau ist unfruchtbar, sein einer Bruder gestorben, sein anderer Bruder ist verheiratet mit der Frau Milka und sie haben 8 Kinder. Und schon zu Beginn beschließt Abrahams Vater Terach, die Stadt Ur zu verlassen, um ins Land Kanaan zu kommen. Das war so etwa 2000 vor Christus. Ur war eine bedeutende Stadt, die Menschen ihrer Zeit weit voraus. Sie wohnen in zweistöckige Häuser aus Lehmziegel, die sind weiß verputzt. Sie sind am Fluss Euphrat und haben somit direkten Zugang zum Wasser. Die Stadt liegt im heutigen Irak. Der Terach, der Vater von Abraham, erreicht sein Ziel nur zur Hälfte. Er kommt mit seiner ganzen Sippe bis Haran. Das liegt noch 1000 Kilometer entfernt von Kanaan. Aber jeder Händler kannte diese Stadt, denn wenn man von Babylon nach Damaskus, Syrien oder noch weiter nach Ägypten wollte, dann hat man einen Zwischenhalt in Haran gemacht und hat dann auch gleich die Gelegenheit genutzt, um dort Handel zu treiben. Und das ist die Endstation für den Terach mit seiner Sippe. Er ist alt geworden und er stirbt dort. Und seinem Sohn, dem Nahor, gefällt es gut in der Stadt. Er bleibt mit seiner Frau und seinen Kindern in dieser Gegend. Bei Abraham ist alles komplett anders. Auch komplett anders wie bei dem reichen Kornbauer. Denn der Abraham, der schürft nicht einen strategisch langfristigen oder egoistischen Plan. Auch wird Abraham von Gott nicht mit Dunar angesprochen, sondern wir lesen von Gottes Plan im 1. Mose ab Kapitel 12. Da hat der Herr zu Abraham gesprochen: Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Es wird ersichtlich, hier läuft was anders. Es gibt einen Auftraggeber. Denn Gott selber hat einen ganz konkreten Plan für Abraham. Der Abraham, er hat zu dem Zeitpunkt keine prächtig tragende Felder voller Frucht oder irgendwelche Scheune. Der Abraham, er bekommt einen ganz konkreten Auftrag. Und der stellt ihn sicherlich gleich zu Beginn auf eine sehr harte Probe. Denn er soll seine Verwandtschaft verlassen. Eher unüblich für ihn, denn die Sippe, die versprach ihm Sicherheit, gegenseitige Hilfe in Notzeit. Warum soll er von seinem Bruder wegziehen? Und Abraham hat sicherlich Gegenargumente. Warum soll er nicht zurück nach Ur? Da gab es ja wirklich alles, was man zum Leben braucht. Und auch Haran war ja nicht schlecht. Abraham war gut versorgt durch seine Herde und durch den ständigen Kontakt mit den anderen Händlern. Er konnte sich alles besorgen, was er braucht. Also warum soll er Haran verlassen? Und warum soll er als Nomade in der Gegend umherziehen, sich der Gefahr aussetzen, von Banden und Räubern überfallen zu werden? Warum soll er Haran verlassen, diese saftige grüne Aue am Euphratfluss, und seine Herde wegtreiben in das karge Bergland? Gestern Morgen habe ich die Zeitung aufgeschlagen und da war vorne auf der Titelseite Sandskulptur zu sehen. Kürbisse, Pflanzen, ein kompletter Mensch, alles aus Sand, und das kann man sich angucken im blühenden Barock in Ludwigsburg. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Wochen das dort steht. Die Kunstwerke werden wahrscheinlich nur eine sehr begrenzte Zeit zu bestaunen sein. Und ob sich dann danach noch jemand dafür interessiert, das ist ja eine ganz andere Frage. Der reiche Kornbauer, der hatte auch seine Hochzeit, aber die war sehr, sehr kurz. Er hatte hochtrabende Ziele und er hatte zu 100% auf Sand gebaut. Denn sein Plan, der ihm paradiesische Zustände besorgen sollte bis ans Lebenende, der hielt nicht mal 24 Stunden. Und Gott setzt in dem Gleichnis vom reichen Kornbauer mit seinen unbrauchbaren Plänen ein sofortiges Ende. Und er lässt auch keinen Zweifel daran, was er von solch einem Handeln hält. Der reiche Kornbauer denkt in erster Linie nur an sich, zu 100% gegensätzlich gegenüber dem, was Jesus tat. Denn Jesus, er war zu jeder beliebiger Tag- und Nachtzeit bereit, den Menschen zuzuhören, und Jesus, er hat auch die Macht, den Menschen zu helfen. Der reiche Kornbauer, der besaß weitaus mehr als 5 Brote und 2 Fische. Er hätte ein Segen sein können für seine Mitmenschen, aber das wollte er gar nicht. Die Knechte und Mägde sollten ihm größere Scheune bauen, dass er ein schöneres Leben hatte. Das war es, was er wollte. Der reiche Kornbauer war egoistisch und habgierig, und genau in diesem Themenfeld ist der Teufel nie untätig. Und es gelingt ihm immer wieder, und das muss ich mir selber eingestehen, dass man auch seine Wünsche und Pläne überprüfen muss und sie vor Gott bringen soll und sie ihm anvertrauen soll. Vor 28 Jahren, da war ein großer Moment für mich, da hatte ich mir mein erstes eigenes Auto gekauft. Das war so ein Golf Diesel, Modell 2. Ja, Diesel war nicht ganz so verpönt wie heute, Sprit konnte man noch zahlen, 54 PS, also hat der Motor auch nicht so viel gebraucht. Und ja, wenn man also auf der Autobahn rechtzeitig Gas gegeben hat, dann konnte man da schon auf der zweiten Spur fahren. Und wenn man lang genug und viel Gas gegeben hat, vielleicht auch mal kurz auf der dritten. Keine 15 Jahre später sitze ich wieder im Auto vorne drin. Ich bin ganz allein. Das Auto ist nagelneu, nicht so wie dieser gebrauchte Golf. Das Auto hat etwa 3-mal so viel PS. Ich drehe an dem Multifunktionsknopf im Cockpit und bin ganz erstaunt und glücklich, was man mit so einem Auto alles machen kann. Das Auto hat nicht mir gehört, das war von der Firma. Und es hat dann keine 3 Wochen gedauert, da war ich mit dem Auto auf der Autobahn unterwegs. Und dann habe ich immer mal wieder nach links und nach rechts geguckt, was fahren denn dort für Autos. Da gibt es doch sogar noch größere, schönere und bessere und teurere und schnellere. Und dann bin ich irgendwann über mich selber erschrocken, denn mir ist eins klar geworden, dass Gott mir eigentlich ein sehr, sehr schönes Auto gegeben hat und das war mehr wie gut genug, aber dass ich schon nach ein paar Wochen gar nicht mehr zufrieden war mit dem Auto. Dass das gerade mal ein paar Wochen gehalten hat. Und das ist letztendlich, was die Bibel meint, wenn sie von Habsucht oder Habgier spricht. Dass ein schleichender Prozess ist und das am Anfang ganz klein anfangen kann. Und es ist uns klar, diese Habgier, es ist eine Wurzel vom Bösen und zu jedem Zeitpunkt sind wir gut beraten, wenn wir unsere Wünsche Gott anvertrauen und dann auch dankbar das annehmen, was Gott uns schenkt. Habsucht und Habgier führen zu Hochmut, es endet in einer Sackgasse und führt nicht ins ewige Leben. Der reiche Kornbauer steht noch in der gleichen Nacht mit leeren Händen vor Gott. Aber das ist nicht der wirkliche K.O. für ihn, oder nicht nur, sondern das Problem ist, es waren keine guten Taten sichtbar und der reiche Kornbauer hat zu keinem Zeitpunkt seines Lebens erkannt, dass er ein Sünder ist, der Gottes Gnade braucht. Und Jesus beschreibt in einem anderen Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld den Umstand so, dass der Weizen unter die Dornen fällt. Und zu Beginn fängt es ja möglicherweise noch ganz gut an zu wachsen. Die Dornen sorgen vielleicht sogar für ein bisschen Feuchte oder Schatten. Aber die Dornen wachsen schneller und größer. Und letztendlich wird die Weizenpflanze unter den Dornen absterben. Sie wird keine Frucht bringen. Bei dem reichen Kornbauer war es so, die Felder waren gepflegt, gut gepflegt. Kein Unkraut, keine Dornen, ertragreicher Ackerboden, gute Frucht, reiche Ernte, guter Ertrag. Und genau das Gegenteil fand im Herzen dieses Menschen statt. Dort wucherte es nur so von Unkraut und Dornen. Die Liebe zur Welt und die Liebe zum Geld setzen komplett falsche Prioritäten beim reichen Kornbauer. Sie ersticket von vornherein alles, was Bestand hätte für die Ewigkeit. Und deswegen steht dieser reiche Mann in dem Moment, wo er Gott gegenübertritt, nach seiner Lebzeit als armer Mensch da. Und Jesus erzählt an einer anderen Stelle ein ähnliches Gleichnis, wo dieser Umstand noch deutlicher erklärt wird. Und zwar, das ist in Lukas 16, das würde ich mal kurz lesen, Lukas 16, Abvers 19. Es war aber ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbarer Leinwand und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Es war aber ein armer Mann namens Lazarus, der lag vor dessen Tür voller Geschwüre und begehrte sich zu sättigen von den Brosamen, die vom Tisch des Reichen fielen, und es kamen sogar Hunde und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Totenreich seine Augen erhob, da er Qualen litt, sieht er den Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarm dich über mich und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Sohn, bedenke, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben und Lazarus gleichermaßen das Böse. Nun wird er getröstet, du aber wirst gepeinigt. Und zu alledem ist zwischen uns und euch eine große Kluft befestigt, so dass die, welche von hier zu euch hinübersteigen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er sie warnt, damit nicht auch diese an den Ort der Qual kommen. Abraham spricht zu ihm: Sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er aber spricht zu ihm: Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten auferstände. Das Gleichnis von dem reichen Mann und dem armen Lazarus erzählt Jesus im ersten Moment an die Adresse der Pharisäer gerichtet. Das soll uns jetzt aber nicht stören, denn es hat auch eine gute Botschaft für uns. Im Vers 19 steht: Der reiche Mann hatte alle Tage herrlich und in Freuden gelebt. Gutes Essen, Wohnkomfort, Bedienstete, heute sicherlich erweiterbar mit einer endlosen Liste an Materiellem. Ob der Reiche tatsächlich alle Tage in Freude gelebt hat? Da gibt es zerrüttete Ehen, Einsamkeit, Rechtsstreitigkeiten, Konflikte mit dem Gesetz, Angst um Konjunktureinbrüche und vieles mehr. Und trotzdem bescheinigt Jesus dem Reichen, dass er ein Leben in Freude hatte. Und für diesen Reichen, da spielt der arme Lazarus keine Rolle. Der scheint eher ein Störfaktor zu sein, wie der da draußen am Eingang von dem Gebäude da, von dem Reiche rumlungert. Seine Armut und die Krankheit hätten die Pharisäer so gedeutet, dass dieser Mensch aus irgendeinem Grund sich die Missgunst Gottes hinzugezogen hat. Und keiner von ihnen wäre auf die Idee gekommen, diesem schmerzerfüllten Mensch zu helfen, die Hunde wegzuscheuchen. Die Pharisäer, die hätten womöglich diskutiert, ob so ein Ausgestoßener denn überhaupt in den Himmel kommen kann. Jesus hingegen gibt ihm in seinem Gleichnis nicht nur den Eintritt zum Himmel, sondern sogar einen Ehrenplatz bei Abraham. Die Engel, sie tragen ihn in Abrahams Schoß und es scheint ihm an nichts zu fehlen. Aber der Reiche stirbt. Die Beerdigung hätte wohl unterschiedlicher nicht sein können, denn wie sieht so eine Beerdigung von einem reichen Menschen aus oder einem Prominenten? Der Sarg wird in einer Kathedrale aufgebahrt, alles groß, wichtige, bekannte Leute, verschiedene Redner, viele Beileidsbekundungen. Im Fernseher wird erzählt, was der Mensch nicht alles getan hat. Der Sarg wird durch eine große Stadt gefahren und so weiter. Wer hat den Tod von dem armen Lazarus überhaupt mitkriegt? Wer nahm denn Notiz davon, störte sich dran, dass der Arme am Eingang nicht mehr lebte? Der, dem er nicht mal die Brosamer vom Tisch gegönnt hatte. Aber Gott übersieht diesen armen Mensch nicht. Und in seiner Qual sieht plötzlich der Reiche nach seinem Tod, wie gut es dem Armen geht. Er selber ist an dem Ort der ständigen Pein. Sein Gewissen klagt ihn an, über all die verpassten Gelegenheiten etwas für Gott zu tun. Aber jetzt ist er unumkehrbar von Gott und allem Guten getrennt und leidet für das, was er auf der Erde getan oder halt eben nicht getan hat. Und auch die erste Bitte von dem Reichen zeigt eigentlich, dass er nicht viel verstanden hat, denn er bittet Abraham darum, dass er Lazarus rüberschickt, dass der seinen Finger in Wasser taucht und ihm die Zunge kühlt. Also nachdem der Reiche dem Lazarus ein ganzes Leben ignoriert hat, ihm jegliche Hilfe und Zuwendung versagt hat, wie kann dann der Reiche jetzt auf die Idee kommen, dass der Arme rüberkommt und ihm Hilfsdienste erweist? Abraham kommt in dem Gleichnis von Jesus diesem Wunsch nicht nach. Und die zweite Bitte von dem Reiche an Abraham: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn ins Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er sie warnt. Wieder soll der Lazarus dem Reiche helfen. Es ist nicht nachvollziehbar, warum der Reiche nochmal glaubt, den armen Lazarus mit seinen Problemen behelligen zu können. Auch diesem Wunsch wird nicht stattgegeben. Die Antwort von Abraham lautet: Deine Brüder haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Der Reiche versucht, den Abraham weiter umzustimmen, was ihm aber nicht gelingt. Denn auch wenn man einen von den Toten auferwecken würde, würden sie sich nicht überzeugen lassen. Und Jesus schlägt auch an dieser Stelle wieder eine Brücke, die zeigt, wie wahr die Bibel ist und wie die gesamten Zusammenhänge in der Bibel zusammenfasset, passet, weil Gott sie führt. Denn wir wissen, es gab ja tatsächlich einen Lazarus, also nicht den armen Lazarus, sondern Lazarus, der zur Zeit Jesu gelebt hat. Und er hatte 2 Schwestern, Maria und Martha. Jesus war auf dem Weg nach Jerusalem. Dort erwartete ihn sein eigener Tod. Und trotzdem lässt sich Jesus nicht davon abhalten, vorher nach Bethanien zu gehen, wie es in Johannes 11 beschrieben wird, um dort den 4 Tage im Grab liegenden toten Lazarus wieder zum Leben zu erwecken. Und damit beweist Jesus eindeutig das, was er in dem Gleichnis als Behauptung aufgestellt hat. Denn selbst wenn ein Toter wieder zum Leben auferweckt wird, werden sie, die Pharisäer, es nicht glauben. Und als Jesus später selber stirbt und das Grab leer ist, verwenden die frommen und mächtigen Juden keinerlei Zeit damit, darüber nachzudenken, welche Konsequenzen hätte es, wenn Jesus tatsächlich Gottes Sohn war und tatsächlich vom Tod auferstanden ist. Über 500 Menschen haben Jesus nach seinem Tod vor der Himmelfahrt nochmal als lebenden Menschen gesehen. Und einige dieser Menschen waren bereit, für ihren Herrn in den Tod zu gehen. Sie haben ihren Glauben nicht aufgegeben, sie waren bereit, für die Wahrheit zu sterben, aber ganz sicher nicht für eine Lüge. Und das ist es auch, was die Jünger zum früheren Zeitpunkt nicht ganz verstehen. Sie machen in dem Fall alles richtig. Matthäus 13, Vers 10, kommen sie mit ihrer Frage zu Jesus. Jesus, warum redest du in Gleichnissen mit dem Volk? Für was denn die ganze Geschichten vom reichen Kornbauer, vom armen Lazarus, vom Haus auf Sand, vom verlorenen Schaf und so weiter? Und Jesus sagt seinen Jüngern: Euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen, jenen aber nicht. Jesus erzählt den Pharisäern das Gleichnis vom armen Lazarus, sie begreifen nichts. Sie ärgern sich darüber. Auch als Jesus Lazarus von Bethanien von den Toten auferweckt und als Jesus danach selber endgültig den Tod und die Sünde besiegt, sind sie in ihrer Rebellion gegenüber Gott nicht bereit umzukehren. Es ist eine Gnadengabe Gottes, die er seinen Kindern durch seinen Geist schenkt, dass wir verstehen dürfen, was es bedeutet, dass Gott uns aus Gnade sehr viel geschenkt hat. Und wenn wir jetzt einen Sprung machen, zurück zu Abraham nach Haran, wie es ihm wohl ergangen ist, mehrere tausend Jahre zuvor. Was hat er verstanden von dem konkreten Auftrag Gottes, die Stadt Haran und seine Verwandtschaft zu verlassen? Die Reise ins Ungewisse und dass er sich dabei noch um den Sohn seines früh verstorbenen Bruders kümmern soll und auch um seine Viehherde, das war für ihn kein Trost. Es wäre sicherlich spannend gewesen, in das Gesicht des noch lebenden Bruders Nahor zu blicken, als Abraham ihm mitteilt, Gott hat ihn beauftragt, auszuziehen. Welche Frage hat der Bruder ihm wohl gestellt? Wo willst du hin? Was willst du tun, wenn du überfallen wirst? Allein in der Fremde mit Lot? Wie willst du in den Bergen mit deinen Leuten und deinen Tieren überleben? Viele Fragen. Aber da war das Versprechen Gottes. Gott gibt Abraham 4 Zusagen und untermauert diese, indem Gott einen Bund mit Abraham abschließt. In 1. Mose 12, ab Vers 1, beginnt Gott, Abraham in diesen Bund und sein Vorhaben einzuweihen. Es beginnt mit dem konkreten Auftrag an Abraham. Geh hinaus aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und nach dem Auftrag kommt das Versprechen Gottes. Ich will dich zu einem großen Volk machen, dich segnen, deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Was wusste Abraham zu dem Zeitpunkt von Gott, von seiner Größe, von seiner Macht? Wusste Abraham, wer die Welt erschaffen hatte? Wusste er, wer Noah und alle an Bord aus der Arche rettete? Eines ist sicher, Abraham vertraut ganz auf Gott. Er zog aus, er nahm alles mit, was er hatte, seine Frau, Kinder, die Viehherden, Lot, auch sein Besitz. Er nimmt alles mit, er zieht aus in die Berge, er ist 75 Jahre alt. Und tatsächlich, er kommt in Kanaan, in diesem versprochenen Land an. Sie treffen ein in Sichem. Das liegt gerade mal 50 Kilometer nördlich von Jerusalem. Und dort baut Abraham Gott den ersten Altar im gelobten Land und er bekennt sich dort öffentlich vor den Menschen zu seinem Gott. Und Gott gibt Abraham 4 Versprechen. Eins davon steht im 1. Mose 12, 7. Da, wo Abraham den Altar vor Gott baut, sagt Gott zu ihm, deinem Samen will ich das Land geben. Und Gott sagt auch ganz konkret, welches Gebiet, nämlich in 1. Mose 15, Verse 18 bis 21. An jenem Tag macht der Herr einen Bund mit Abraham und sprach, deinem Samen habe ich das Land gegeben, vom Strom Ägyptens bis an den großen Strom des Euphrat. Und dann werden die ganze Völker aufzählt, die zu jener Zeit in Kanaan waren. Gott verspricht Abraham erstens Nachkommen, zweitens ein Land mit klar definierten Grenzen, drittens ein Volk und viertens Gottes Segen und Schutz. Und zu viertens, das sagt Gott zu Abraham schon bevor er aus Haran auszieht, 1. Mose 12, 2 und 3. Ich will deinen Namen groß machen, ich will segnen, die dich segnen und fluchen, die dir fluchen. Wer Abraham Böses tat, der bekam es mit Gott direkt selber zu tun. Das ist wohl der beste Schutz, den man sich vorstellen und wünschen kann. Und Gott spricht noch weiter zu Abraham. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und wir befinden uns an der Stelle noch ganz am Anfang von dem ersten, von dem alten Bund, den Gott mit Abraham schloss. Und schon an dieser Stelle gibt Gott die Zusage für die zentrale Botschaft des neuen Bundes, es sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Und dieses Versprechen Gottes an Abraham in Haran erfüllt sich auf Golgatha und wird für jeden sichtbar durch die Auferstehung und den Sieg Jesu über Tod und Sünde. Es ist eindeutig klar, mit welcher Weisheit Gott Weltgeschichte schreibt und wie Gott die Fäden fest in der Hand hält. Anfang Juni dieses Jahres ging Folgendes durch die Presse. United Airlines hat bei einem Flugzeughersteller 15 Stück Flugzeuge bestellt, die es noch gar nicht gibt. Das Überschallflugzeug nennt sich Typ Overture, befindet sich aktuell in Entwicklung, soll 2026 das erste Mal fliegen, doppelt so schnell sein wie die heutigen Linienmaschinen, sodass man in etwa 4 Stunden von Deutschland in die USA gelangen kann. Zum Vergleich, im Jahr 1492 hat Kolumbus mit seiner Mannschaft auf dem Schiff noch 1 Monat und 6 Tage benötigt. Also die Zeiten, sie ändern sich, die Möglichkeiten werden besser und ob deswegen alles besser wird, ist eine andere Frage. Ich meine, wir haben in den letzten Monaten viel erlebt. Gestern Atemschutzmaske, heute nur bedingt. Nach den Schulferien im Sommer wohl wieder Pflicht an der Schule. Aber wie auch immer, weil die Gesetze, sie ändern sich ja ständig. Welcher Impfstoff passt zu welcher Altersgruppe? Was nimmt man für die erste, für die zweite Impfung? Impft man sich denn überhaupt und wie lange hält denn das? Also ich blicke da nicht durch. Abraham hat kein Heer von Soldaten, als er Haran verlässt. Er hat auch kein digitaler Impfpass dabei oder Besitzurkunde großer Ländereien. Der reiche Kornbauer besitzt Felder und Scheunen. Abraham besitzt nicht mal ein einziges Haus oder eine Hütte. Trotzdem, der reiche Kornbauer steht mit leeren Händen vor Gott. Er hat nichts vorzuweisen. Und Abraham, der nicht mal eigene 4 Wände besitzt, hat doch alles, worauf es ankommt. Er hat die Zusage Gottes, dass Gott ihn schützt und segnet. Und das trägt und prägt. Der mächtige Pharao in Ägypten kann Abraham nichts anhaben, weil auch im Palast des mächtigen Pharaos nur das passiert, was Gott zulässt. Als Abraham Ägypten verlässt, ist er ein reicher Mann geworden, an Vieh, Silber und Gold mangelt es nicht. Abraham kommt wieder an die Stelle zurück, wo er dem Herrn zum ersten Mal in Kanaan einen Altar gebaut hat. Und dort betet er wieder den Namen des Herrn an. Obwohl es den Hirten von Abraham und Lot gut geht, haben sie immer mehr Streit miteinander. Denn je größer ihre Herden werden, desto weniger schaffen sie es, alle Tiere ausreichend mit Nahrung und Wasser zu versorgen. Die Stimmung im Lager ist schlecht. Jetzt wäre doch der richtige Zeitpunkt gekommen, dass Abraham seinen Neffen zur Seite nimmt und zu ihm sagt, also Lot, ich habe mich um dich gekümmert, weil dein Vater früh gestorben ist. Und du hast davon profitiert, dass du bei mir warst, du bist reich geworden. Aber jetzt bist du alt genug. Du kannst zurück nach Haran, nach Ur, was immer du willst. Aber ich kann nicht mehr länger auf dich aufpassen und du musst für dich selber sorgen. Abraham sagt zu Lot nichts dergleichen. Er nimmt ihn auf die Seite und spricht ihn an. Und Abraham sagt etwas ganz anderes in 1. Mose 13, Vers 8. Es soll doch nicht Streit sein zwischen mir und dir, zwischen meinen und deinen Hirten. Denn wir sind Brüder. Steht dir nicht das ganze Land offen? Trenne dich von mir. Willst du zur Linken, so gehe ich zur Rechten. Und willst du zur Rechten, so gehe ich zur Linken. Da wäre doch jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt, dass der Lot sich mal bei Abraham bedankt für alles, was der so getan hat. Und dann kann er zum Schluss immer noch sagen, ja, wir haben zwar gerade ein Problem, aber da findet man ja sicher gute Lösungen dafür. Der Lot lässt seine Augen schweifen über das ganze Gebiet. Er sieht die Auen am Jordan, wie üppig und saftig sie sind. Die Gegend wird verglichen mit dem Garten des Herrn. Das muss schon top gewesen sein, wenn man diese Gegend sogar mit einem Paradies verglichen hat. Und deswegen ist es für den Lot auch ganz einfach. Klar, sie trennen sich. Und da will er hin. Denn in diesen saftigen Wiesen, da müssen seine Herden und sein Besitz noch größer werden. Ist das nicht gegen Gottes Plan? Er hatte doch Abraham Land und Segen versprochen. Und warum lässt Abraham den jungen Mann ziehen? Er selber hatte doch noch gar keinen Sohn, so wie es ihm versprochen war. Lot hat seine Wahl getroffen. Menschlicherseits eine hervorragende, aber selbstsüchtige Entscheidung. Von der geistlichen Seite betrachtet eher eine Katastrophe, weil ihn sein Weg nach Sodom führt, die Stadt, die dem Untergang geweiht war. Lot kann lange Zeit später in letzter Sekunde aus der Stadt fliehen mit Gottes Hilfe. Seine Schwiegersöhne sterben in der brennenden Stadt, seine Frau stirbt bei der Flucht und Lot lebt danach, nach seiner Flucht aus Sodom, mit seinen beiden Töchtern in einer Höhle. Der reiche Kornbauer denkt in seinem Egoismus nur an sich und es bleibt ihm nichts, aber auch nichts, was Bestand hat. Abraham verlässt Haran, Abraham verlässt seine Verwandtschaft, er verlässt die Heimat, er geht in die Fremde, er überlässt seinem Neffen Lot das bessere Stück Land und Abraham ist der, der letztendlich von Gott beschenkt und gesegnet wird. Gott schenkt Abraham im Alter von 100 Jahren noch einen Sohn, er gibt ihm das versprochene Land. Abraham bekommt viele Nachkommen und ein Volk und Gott gibt durch die Stammeslinie richtig, genau, der Isaac.
Das heißt Gelächter auf Deutsch.
Das glaube ich dir jetzt einfach, weil ich weiß es nicht, aber dann muss es so sein. Genau. Genau, und letztendlich... Ja, ja. Also der Abraham, das ist richtig, das gab auch Punkte, wo der Abraham das nicht wirklich glauben konnte. Er hatte auf jeden Fall nicht geglaubt. Und die Sarah hatte gelacht und ja, auch das zeigt im Endeffekt, dass der Sarah, also dass die Sarah und der Abraham auch nur Menschen waren. Aber es ist spannend, sich die Geschichte mal komplett durchzulesen, weil ich meine, dass der Abraham 25 Jahre auf den Isaak gewartet hat und ich meine auch, dass 25 Jahre lange Zeit sind. Also von daher hast du auf jeden Fall recht. Fakt ist, die Zusage von Gott haben sich erfüllt. Auch diese Bundeszusage eben, dass durch ihn alle Menschen gesegnet werden, indem in seiner Stammeslinie eben Jesus auf die Erde kam und dadurch alle Menschen eben Erfahrung ihrer Schuld erfahren können und wieder zurück zu Gott kommen können. Und ein Vers noch zum Schluss aus Epheser Kapitel 2, Vers 4, da schreibt Paulus, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht, aus Gnade sind wir gerettet. Also wir sind auch Beschenkte von Gott und Gottes Geist kann es auch in uns bewirken, dass wir auch ein Segen sein dürfen für andere Menschen.